Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Fühlig-Podcast. Wie ihr seht, habe ich heute mal wieder eine Gästin mitgebracht, beziehungsweise habe ich mich hier auf diesem Sofa eingenistet. Bei der lieben Dani ist eine alte Freundin aus dem Radio, aus der Radiozeit und lebt mittlerweile in Düsseldorf. Und ich habe die Chance genutzt, sie zu besuchen und natürlich auch für eine gemeinsame Podcastaufnahme.
Ja.
Weil wir beide waren damals im Ressort Unterhaltung tätig. Und uns verbindet eins, wir lieben Promi-News und Klatsch-News, aber schon auf einem empathischen Level.
Mhm.
Nicht einfach nur des Klatsches und des Tratsches willen, sondern wir empathisieren schon immer stark mit unseren Idolen mit. Vielen Dank, Dani. Cool, dass du heute mit am Start bist.
Was für eine Ehre natürlich für mich, hier mit dabei zu sein und dass du jetzt uns hier besuchst, auch in Düsseldorf, das Wochenende über.
Yes. Yeah, wir haben echt einen ganz schönen Timetable gehabt. Ich spreche es mal offen an. Die Dani hat sich natürlich nicht lumpen lassen und fettes Programm geliefert.
Ja.
Ich überlege so zum Warmquatschen, ob wir ein bisschen erzählen, was wir bisher gemacht haben. Ich bin natürlich gestern mit dem Zug angekommen und dann hattest du direkt...
Dann ging es gleich los.
Fettes Programm.
Ach so, ja, wir haben erstmal was Leckeres gegessen hier auf dem Balkon. Es ist natürlich super schönes Wetter. Du hast echt Glück hier in Düsseldorf gerade mit Sonnenschein und richtig schöner Frühlingstag oder Wochenende. Da sind wir zum Wildtierpark gegangen und haben da die Schweinchen gefüttert mit Äpfeln. Und ja, dann auf dem Rückweg haben wir es uns wieder hier gemütlich gemacht, oder?
Das stimmt. Ja, also ich fühle das komplett, dass du gerade so sagst, oder?
Was war eigentlich noch?
Also ihr müsst euch vorstellen, die Dani kennt immer die sickesten Instagram-Places. Das heißt, sie hat auf dem Weg vom Bahnhof hierher Crossy and Cream ausgecheckt. Das ist so ein Croissant-Laden, der abgefahrene Füllungen hat. Ich habe mir da Dubai-Schokolade gegönnt und du dir, glaube ich, Jogurette.
Genau.
Wir gehen jetzt gar nicht so tief hier drauf ein. Ich bin nämlich gerade dabei, auch einen Vlog zu drehen. Das mache ich zum allerersten Mal für meinen YouTube-Kanal. Könnt ihr mal auschecken, auch fühlig.podcast, @fühlig.podcast. Weil es gerade der Zeitgeist hergibt und ganz viele Leute und ganz viele Creator Vlogs filmen. Und ich sag mal, mein Live gibt es normal überhaupt nicht her. Als Mama das überhaupt zu konsumieren und zu hören, weil man das ja anschauen muss. Und zum Createn finde ich es auch eigentlich anstrengend, weil ich gerne im Moment bin. Aber jetzt, wo ich die Zeit habe ohne Kind und mit der Dani, und sie ist ja auch Medienschaffende und Medienerfahren, habe ich mir gedacht, komm, die Dani stört's nicht, legen wir los. Also deshalb diese Insights gibt es dann da.
Und was eignet sich besser als irgendwie auch so ein Städtetrip-Ausflug? Nochmal so ein bisschen, ja, so eben eine andere Stadt zu zeigen, und Düsseldorf hat ja schon einiges zu bieten, und deswegen war dieses Crossy and Cream natürlich total auch Insta-mäßig dann gut eigentlich da auch schon mal. Und genau, abends ging es dann programmtechnisch auch noch ins Musical in Mrs. Doubtfire. Also vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Film mit Robin Williams, und das war eigentlich auch mega. Das ist eigentlich auch nochmal so ein Düsseldorf-Städte-Tipp, oder?
Ohne Schmarrn, komplett. Also für mich war das so, die Dani hat das vorgeschlagen und ich war so, ihr wisst schon, als Mama, nimm mit, pack ein, kauf, kein Problem. Ich habe sonst nie Zeit für sowas, let's do it. Und das war unverhofft
lustig.
Mit das beste Musical, das ich je gesehen habe. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich bin keine typische Musical-Person. Ich feiere Musical per se nicht so krass. Ich sag mal, auf jeden Fall messe ich denen krass viel Respekt bei und sage, hey, abgefahren, dass ihr singen, tanzen und schauspielern könnt. Aber mir ist halt lieber der Fokus auf eins, ehrlich gesagt. Und meistens ist es halt so glatt gebügelter Gesang, der nicht so besonders individuell ist und alles kommt zu kurz. Aber in dem Fall habe ich mich ein bisschen gefühlt wie bei High School Musical, was ich auch super feiere noch von früher, weil das halt sehr popgesanglastig war. Also da waren einfach richtige Banger dabei und Smasher. Und es ist ja eigentlich ein Kinderfilm, waren auch ein paar Kinder dabei.
On stage auch.
Absolute Empfehlung. Mehr kann ich nicht sagen. Wer einen niceen Abend haben will und sich da wegbeamen will, genau. Einmal Get Carried Away.
Der wird nicht enttäuscht. Also auch für Nicht-Musical-Fans eben super zu empfehlen. Und heute haben wir dann gleich gut weitergemacht und uns die Stadt angeschaut und ein bisschen geshoppt, deswegen deine schöne neue Hose. Und hatten auch gleich davor noch eine Modenschau irgendwie mitgenommen in dem Laden. Also ist immer ganz, ganz lustig, was man dann so erlebt. Ja, spontan auch halt einfach, und da überrascht wird,
Oder? Das war total abgefahren. Ja. Also zum einen sind wir erst um 10 aufgestanden, was ich auch seit 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr gemacht habe, wenn man die Schwangerschaft ja. einkalkuliert. Du kennst es, man pennt nachts nicht mehr ordentlich, also ab da dann auch. Und dann waren wir irgendwie um 12 beim Brunchen und dann danach durch die Stadt gebummelt. Und wirklich, in so einer süßen Boutique war auf einmal so eine Modenschau und die haben uns total freundlich reingewunken. Also das würde ich jetzt aus München nicht kennen, haben wir schon besprochen. Das ist auf jeden Fall diese Nahbarkeit in Düsseldorf. Mei, ihr müsst euch vorstellen, was war das für eine Boutique? Jetzt will ich niemandem zu nahe treten, aber schon von der Zielgruppe her.
Für die Dani, gestandene Frau.
Na, die Dani auf jeden Fall mit ihrem Crazy Style.
Ja.
Und die gestandene, etwas betagtere, betuchtere Frau. Ja. Er schaut mich an. Ja, und so ein Tracksuit-Hose hatte ich schon immer mal Bock. Und die hat halt einen richtig krassen Stoff, die hat richtig krasse Qualität, war jetzt natürlich auch kein Schnapper, also Adidas wäre günstiger gewesen, aber ey.
Aber hat auch was von Adidas hier mit den Streifen und so.
Genau,
also, ja, supportet. Passt jetzt auch gut zum Mikro irgendwie, so das Pink und Orange, auch so ein bisschen Color Crossing.
Perfekt.
Deshalb, ja.
Nee, support cool. Your Locals, haben wir uns gedacht.
Ja.
Worüber wollten wir eigentlich sprechen, Dani? Jetzt muss ich meinen schlauen Computer anschmeißen.
Mhm.
Wir sind ja schon
Wo fangen wir an?
Wir sind ja schon eine Weile dran, dass wir gesagt haben, ey, wir haben Bock, eine Podcast-Folge zu machen. Der Besuch war jetzt nicht der Grund, dass ich gesagt habe, deshalb. Aber wir sagen, wir nehmen es mit.
Auf jeden Fall.
Also, dann gehen wir richtig ins Thema rein. Und in Vorbereitung auf heute habe ich die Dani natürlich gefragt, Dani, hast du die Shirin David-Doku schon gesehen? Und ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass da so ein krasser Bass drauf ist, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich bin wirklich Shirin David-Fan. Ich bin nicht YouTube-Era-Fan, nee, da war ich einfach, glaube ich, zu alt dafür, so ehrlich muss ich sein. Aber
so hat sie ja angefangen.
Genau, aber nachdem ich Deutschrap krass liebe und Shirin einfach hart feiere für das alles, was sie macht, habe ich gesagt, wow. Ich habe mich so gefreut auf diese Doku und ich war nicht so, dass ich seit 2 Jahren wusste, wie alle anderen, die noch im Live sind, sondern ich als Mama war so, was? Nächste Woche kommt die Shirin David-Doku raus? Oh mein Gott, ich hätte voll gern noch mehr Vorfreude gehabt. Ja, ja. Und dann war sie da und jetzt, Dani, hau raus. Also ich habe, ich sag's mal direkt, 100.000 Meinungen schon dazu gehört und in 100.000 Podcasts und ich hoffe, ich habe jetzt noch eine eigene Meinung vor lauter eingefüllt sein auf der Zugfahrt.
Ja, ja, ja.
Aber was erzähl mal.
Wir haben uns davor noch gar nicht, darüber so besprochen, wie wir das fanden. Deswegen ist das jetzt auch so der erste Eindruck, den wir uns selber jetzt gerade hier geben. Also ich bin jetzt also im Privaten jetzt gar nicht so der große Fan wie du, aber ich fand es mega spannend. Und dieses Bauchbeine-Poli, das lief auch bei mir rauf und runter, weil das fand ich super. Ich kannte sie jetzt auch nicht von der YouTube-Zeit. Sondern wirklich erst jetzt so mit ihrem neuen Album eigentlich, was rauskam, habe ich sie so
also
kennen
mit dem
und lieben gelernt.
2025, genau. Diesem poppigen Album, Bauchbeine Po, diese
mit
Era.
Mit dem poppigeren Album eher dann,
okay.
Genau. Also so bei den rappigeren Sachen war ich gar nicht, noch nicht so drinnen wie du, aber jetzt bei den poppigeren bin ich eher mit dabei und ich fand die Doku super spannend. Also, dass sie doch jetzt gar nicht so die krass taffe Frau ist wie wir vielleicht dachten, irgendwie uns sie so verletzlich gezeigt hat und auch so unsicher teilweise. Und das fand ich total ehrlich zu sehen und irgendwie auch ein bisschen erschreckend manches, weil ich mir dann auch gedacht habe, krass, also dann ist sie ja gar nicht jetzt so selber am Genießen bei der Tour irgendwie und so. Und jedes Mal steht sie kurz vor einer Panikattacke und kann das gar nicht so appreciaten, was sie da eigentlich doch so macht und machen darf. Also ich glaube, das weiß ich schon zu schätzen, aber sie ist selber immer so unsicher mit sich und gleich so verärgert gewesen, wenn sie sich irgendwie vertanzt hat oder sonst was. Und das hat mir auch so leid getan. Es ist mir manchmal fast auch so die Tränen gekommen sind tatsächlich. Ja, das war so mein Eindruck. Das ist doch irgendwie, ich dachte, die wäre viel tougher, auch mit allem sonst.
Ja, verstehe ich, stimme ich zu. Ja, meine Erwartungen, ihr habt gerade gehört, ich habe mich sau drauf gefreut. Jetzt muss ich ganz kurz, bevor ich meinen Take bringe, mein Wasser steht da beim Schiff. Ich muss zum Schiff, Leute. Ich muss kurz aufstehen. Ich muss zum Schiff, weil ich habe gerade Durst. Mein Kopf hochrot.
Zum Schiff, also so ein kleines Schiff, was wir da aufgebaut haben, da hinten im Hintergrund.
Film mich ab, dann gibt es einen...
Ja, ja.
Gibt es einen Reinschnitt oder ich schneide die ganze Schose raus?
Zaubertrick, also. Auf einmal steht hier ein Wasser.
Stimmt. Ja. Danke, Dani, unsere Continuity-Beauftragte hier vom Podcast. Sie schaut, dass alles vorher und nachher zusammenpasst und keine Geister hier.
Genau.
Ja, sehr gut. Also wir haben gerade das Glas hier reingezaubert, weil das stand gerade woanders. Ich hatte so Durst. Also mein Take zur Shirin David Doku.
Jetzt
ich könnte da wahrscheinlich 500 Folgen drüber quatschen.
Für dich ist es ja auch nochmal krass zu sehen, weil du ja wirklich großer Fan bist.
Ja.
Ne? Und erzähl.
Ja, also ich versuche wirklich jetzt meinen Eindruck zu schildern, weil wie gesagt, ich viel zu viel schon dazu gehört habe. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe das Ding angeworfen, mein Kind war im Bett, mein Mann war außer Haus. Ich war so, yes, it's my time. Mhm. Und ich wollte sie eigentlich nur slayen sehen. Ich hatte einfach nur Bock, dieser Frau beim Erfolg zuzuschauen und zu feiern. Und weil ich bin auch weit entfernt von diesem ganzen Shitstorm und rumkritisieren, weil ich mir denke, ey, die Queen macht ihren Shit, die hat ihre eigene Werte. Sie ist dennoch, das hast du auch heute irgendwie in der U-Bahn mal gesagt, empathisch unterwegs und so weiter. Man muss die einfach für ihren Hustle, finde ich, respektieren.
Ja, absolut.
Was natürlich total schade ist, also zum einen wurde schon viel in den Medien kritisiert, ich hole es jetzt hier einfach mal rein. Was muss man zur Doku vorab wissen? Die wurde scheinbar 2024 schon mal angekündigt und Shirin David hat dann war unzufrieden mit den Aufnahmen. Also man muss sich vorstellen, das Team war irgendwie mitten in ihrer Arbeitszeit bei jedem Hustle, bei Breakdowns, stressigen Situationen bei ihr in der Wohnung.
Mhm.
Sie hat dann das Material gesehen und hat gesagt, no way,
aha,
das Material möchte ich so nicht.
Ja.
Das ist nicht, was ich mir vorstelle und hat einmal das komplette Team ausgetauscht.
Ach so.
Und das hat sie in einem Insta-Live damals erzählt. Und
das komplette Team von Netflix dann
korrekt,
wahrscheinlich,
das komplette Filmteam und das haben die mitgemacht. Aber was sie da auch erzählt hat, sie hat keinerlei Schnittrechte dort.
Mhm.
Das heißt, die musste die Doku so nehmen, wie sie ist, mit dem Team, das es jetzt war.
Okay.
Und die hatten natürlich deutlich kürzeren Zeitraum, weil sie haben das ganze vorige Material wirklich weggeschmissen.
Ach, krass.
Und das, finde ich, merkt man der Doku an.
Also
du bist so, was sind
wir sind jetzt nur in der Tour mit dabei, so als ZuschauerInnen. Ne?
Nur bei der Tour bist du mit dabei, bei ein paar Tanzszenen, bei ihr zu Hause in Litauen. Und das kannst du als Drehtage, wir wissen es vom Fernsehen, eigentlich auf ein paar Tage runterbrechen.
Ja, stimmt.
Ja, also das vielleicht zum Hintergrund. Dann
gut
vielleicht auch noch spannend, was auch in der Doku vorkommt.
Ganz kurz, weißt du, was rausgeschmissen wurde vom ersten Teil? Weiß man wahrscheinlich nicht, oder?
Das
weil
weiß man nicht.
Deswegen ist es ja rausgeschmissen worden.
Okay. Korrekt, das will sie auch nicht zeigen.
Mhm.
Und was ist für ein Bild gezeichnet worden? Also die, die es nicht gesehen haben, sie ist ein krasser Control-Freak, behauptet sie selber von sich auf Instagram. Also,
merkt man auch.
Ja, ist sie. Also sie will alles in der Hand haben. Siehe, ne? Sie hat halt diese Situationen aus der ersten Doku nicht zeigen wollen. Und dementsprechend war sie auch immer durchgestylt in jeder Situation. Das muss man einfach so sagen. Ne? Also sogar wenn sie zu Bett geht, hat sie ein Full-Face-Make-up und die Haare. Ich kritisiere das auch nicht, weil sie ist eine Kunstfigur und sie hat sich so aufgebaut und dargestellt und möchte sich gern so zeigen.
Und in einer Szene erzählt sie ja, dass sie es mal so schlimm fand, dass sie im Supermarkt auch gezeigt und fotografiert wurde dann. Und ich glaube, irgendwo in den Medien ist dann dieses Bild rumkursiert. Und so sieht Shirin David ohne Make-up aus. Und das fand sie ganz, ganz schlimm für sich. Und dann hätte ich so gerne in dem Moment eigentlich doch auch mal das Bild gesehen.
Hast du es auch gesucht online?
Ja, ich habe es gesucht.
Man findet es nicht, ne?
Nicht jetzt, weil ich dachte, oh, jetzt aus Scham.
Nein, gar nicht.
Will ich jetzt sehen, warum dachte sie denn, ist das so schlimm? Ist es? Ich habe mir schon gedacht, das kann doch gar nicht so schlimm sein. Wir wissen doch, wir fühlen uns doch alle mal irgendwie ein bisschen unwohl dann in
korrekt
der Haut, wenn man irgendwie rausgeht. Oder dann sieht man, also man trifft jemanden, den man jetzt nicht dachte, treffen zu wollen. Und dann, naja. Aber man hat es dann nicht gezeigt und auch nicht gefunden. Das ist komplett aus dem Internet raus. Wahrscheinlich hat sie dann auch sich darum gekümmert, dass es rauskommt.
Ja, aber das musst du auch erst mal schaffen, weil da weißt du, was die für eine Power hat.
Genau.
Du musst erst mal schaffen, das aus dem Intranet, Intranet, da merkt man meinen Job, interne Kommunikation.
Ja.
Weil irgendwie zum Beispiel hier auch Fun Fact, Sarah Larsen kämpft doch irgendwie seit, weiß ich nicht, gefühlt einem halben Jahr darum, dass sie in ihrem Wikipedia-Eintrag ihr eigenes Bild bekommt. Mit der Wikipedia-Community, also das ist auch wieder ein ganz eigener Schlag.
Ja.
Aber da merkt man, was sie für eine Power hat, dass sie einfach schafft, ein Bild, also Shirin David, ein Bild von sich komplett, es existiert nicht mehr. Ja, wahrscheinlich irgendwo im Darknet findest du, keine Ahnung.
Wer weiß.
Es ist auch egal, es tut nichts zur Sache.
Mhm.
Ich hätte es nicht aus voyeuristischen Gründen
genau,
sehen
so
wollen, sondern aus den Gründen, um zu sagen, ey, was meint sie denn? Mhm. Und hat sie vielleicht eine verschobene Wahrnehmung? Weil wir finden es vielleicht, wir zwei, gar nicht schlimm, weil wir sind auch mal oft ungeschminkt umeinander. Mhm. Oder ja, war es wirklich der Teufel? Nein, natürlich nicht, aber ja.
Genau, ja. Deswegen merkt man der Doku an, wie du sagst, dass wenn sie da alles so kontrollieren wollte, und dann wollte sie wahrscheinlich auch nicht, dass das dann gezeigt wird in der Doku, das Bild. Und ja, also sonst hat sie sich aber doch sehr real gezeigt, würde ich jetzt mal sagen. Also mit ihren Gefühlen zumindest, da hat sie echt nicht vom Berg gehalten, hat sie ja immer auch gesagt. Die hat ja auch geweint und alles. Und
ja. Ja, hat sie nicht vom Berg gehalten.
Oder?
Genau, zwei Punkte. Ich versuche gerade wieder mal, ihr kennt das von mir, Sachen zu verknüpfen und zu sagen. Mai, das habe ich jetzt nur in Ausschnitten auf Insta gesehen vom Okay Ciao Podcast. Liebe Grüße gehen raus. Die machen nämlich vor allem hier diese Promi-Geschichten. Da sind wir ja nicht spezialisiert dafür. Dass sie halt diese Panikattacken und so weiter, dass die halt auch voll inszeniert sind. Ne? Also, dass sie da halt sitzt und Full-Face-Make-up und traurig ist sozusagen. Mhm. Oder in Full-Face-Make-up weint. Also diese Szenen wurden, das ist mir nicht so negativ aufgefallen. Es wurde halt der Vergleich zur Hafti-Doku gezogen. Hast du die auch gesehen?
Ja.
Ja.
Hafti. Da bin ich ja auch ganz kurz sogar mit meiner Stimme vertreten. Falls du es nicht...
Stimmt.
Da hast du ja auch kurz gesagt, ne, dass du es vielleicht mal gehört hast. Da habe ich mal einen Auftrag bekommen über Fiverr, dass ich mal was einsprechen soll, eine Schlagzeile. Und das wurde tatsächlich dafür hergenommen. Also auch als, um zu zeigen, der ganze Shitstorm, den er dann bekommen hat oder so. Und die Schlagzeilen. Und ja, da war meine Stimme kurz zu hören.
So ist es. Ich erinnere mich und ich war wirklich so, kurz, die Stimme kenne ich.
Ja.
Nee, kurz für euch zur Info. Dani arbeitet auch als Videoproducerin, kann man sagen, gell? Für verschiedene Publisher und Publishing Houses und so weiter. Deshalb kann es immer mal wieder sein, dass man da was sieht. Und deshalb ist sie auch echt gut in diesen Promi-Themen, weil sie auch schon einige interviewt hat. Also da kann sie sicher heute auch was einfließen lassen.
Haftbefehl und Shirin David noch nicht, aber mal gucken.
Wer weiß, ob man das überhaupt will. Ja, weil von dem habe ich mir dann auch das ein oder andere Interview angeschaut. Das ist ja ein sehr feiner und auch sehr freundlicher Kerl, aber es kommt natürlich darauf an, in welchem State of Mind und State of Konsum er gerade unterwegs ist. Aber das ist ein anderes Thema, aber die haben halt verglichen, dass er wirklich at the lowest point gezeigt wurde. Der hat ja auch gesagt, filmt alles und lasst alles. Auch da habe ich mir ganz viel behind the scenes danach, Elias Mbarek war ja Producer, angeguckt, dass sie gesagt haben, also er hat auch nichts verändert an der Doku. Ne? Ganz im Gegenteil zu Shirin, ne? Die ja gesagt hätte, schneidet the fuck hier alles raus einmal.
Aber diese Szene hätte ich tatsächlich auch gern gesehen, wie sie dann beim Schnitt sitzt und dann auch nochmal so sagt, so, können wir das vielleicht weglassen oder irgendwie, weißt du, weil das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass sie da so viel auch Einfluss drauf hatte. Weil das ist auch nochmal wichtig zu wissen, finde ich.
Und das trifft, was ganz groß kritisiert wurde, dass man, es gab keine Second Layer bei der Shirin. Also es gab nicht dieses wirkliche Behind the Scenes. Du hast sie zwar beim Tanzen, du hast sie bei dem, aber du hast nie so dieses, okay, jetzt sind wir auf einer Metaebene, jetzt schauen wir mal beim Schnitt oder jetzt zeige ich mich eben mal kurz so und sage, was ist hier eigentlich für ein Abfuck? Und klar hast du schon diese Szenen, also das ist, was total schade ist, was du auch angesprochen hast, dass sie scheinbar nicht genießt, dass sie so krass perfektionistisch ist, dass es um einen Fuß geht. Na, und da muss man auch sagen, das liegt vielleicht auch an diesem ganzen, der Herkunft aus Litauen. Das ist scheinbar so dieses Eiskunstlauf-Game, Stage-Mom-Ding, schon im Kindesalter. Und sie erzählt ja auch, dass sie an 6 Tagen die Woche irgendwo hingegangen ist, genauso wie ihre Schwester Patricia. Genau, aber ja, also manchmal gibt es so diese Britney Stage Mom Vibes, weißt du, wie ich meine? Dass man sich so denkt, Alter, hat die Mutter sie da so hingepusht, aber ja, gleichzeitig will sie es auch selber. Und gleichzeitig, vielleicht Leute, die es auch kennen, wenn du aus einem Elternhaus kommst, das vielleicht nicht diesen Background hat, hat halt Shirin David versucht, alle aus den ärmlichen Verhältnissen rauszuboxen und hat am Ende jetzt wahrscheinlich alle möglichen Leute auf ihrer Payroll von der Familie, ihrer Mama, was auch immer, wer weiß, das weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, ihr Manager ist ja auch ein Freund. Hört man auch raus. Und Freunde, auch ein ganz großes Thema. Hat sie offensichtlich keine
laut Doku? Hat man niemanden gesehen in der Doku auch? Das hat mich gewundert. Also sie war ja eigentlich immer mit dem Manager, mit dem Taban. Dann dachte ich, ja, das ist ja irgendwie so ihr bester Freund, oder? Und dann war ihre Geburtstagsparty noch mit. Da war halt ihr Team, ne? Ihr Tanzteam. Aber man hat sie jetzt nicht das hat sie aber eigentlich auch gesagt, ne, dass sie gar nicht so viele Freunde hat.
Das hat sie nicht nur eigentlich, sondern sehr direkt. Ja. Sie hat keine Freunde. Und sie, dann fragt sie der, ne, der Redakteur hinter der Kamera, ja, wie kannst du denn welche finden? Ja, hat sie gesagt, keine Ahnung, weil sie halt kein Vertrauensverhältnis hat. Und das merkt man ja sogar, sie sagt ja zwischendrin, scheiße, ihr Kopf macht nicht so mit, sie hat so krasse Paniken vor den Auftritten und so weiter, sie braucht Therapie, sagt sie zu ihrem Manager. Ja. Und da merkst du eben, wie jung ihr Umfeld ist oder wie abhängig auch von ihr. Weil für mich wäre das der Call zu sagen, okay, Girl, nice, dass du das feststellst, let's go. Ich hänge mich jetzt ans Handy und suche dir einen Therapeuten, bis wir den richtigen finden. Und scheinbar gab es aber eben auch schon in ihrer Laufbahn Therapeuten, die dann gesagt haben, sie therapieren Shirin David, was eigentlich unter die Schweigepflicht fällt. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum zum Beispiel Leute wie Britney Spears, die es ganz dringend nötig hätten, nicht zur Therapie gehen, weil sie einfach das Vertrauen verloren haben als Celebrities an diese Therapeutinnenwelt und eigentlich... Ja, aber es gibt safe Leute, die vertrauenswürdig sind, die gibt es da draußen und die das auch professionell für berühmte Leute
gut machen. Ja, aber das ist natürlich schlimm, wenn man dann an jemanden gerät, der dann das der Bild-Zeitung irgendwie steckt, was da gesagt wurde oder so, ne? Keine Ahnung. Und ich glaube, das ist halt die Angst. Und dann geht man lieber nicht zu einem Therapeut oder zu einer Therapeutin als, ja, eben... Aus Angst, man gerät an so jemanden. Ne? Schade eigentlich. Aber wer weiß, vielleicht hat sie danach ja doch noch jemanden Guten gefunden. Wir wissen ja jetzt gar nicht, wie es dann noch weiterging. Es wurde ja noch gesucht.
Ja, also für mich klang das sehr halbherzig. Also auch, weil Taban hat im selben Atemzug gesagt, ja, aber was ist jetzt? Was ist jetzt mit der Show? Und du musst doch jetzt und bababa. Und sie war so, Alter, ich kann gerade nicht mehr. Und dadurch ist sie halt mit ihr Hamsterrad, das ist ja auch bei Hafti ähnlich, ne, der im Volldruff-Zustand auf die Bühne geht und weiß Gott warum, aus irgendeinem Wunder heraus 2 Stunden da wegperformt. Also ihr kennt ja meine Sicht aufs Leben und auch auf solche Projekte. Ich bin natürlich oft auch mit diesem, Dani und ich haben da beide so einen Hang dazu. Wir sind beide so starstruck und haben Idole und wir haben es auch gestern zum Beispiel Musical irgendwie gesagt, Alter, wenn ich das sehe, ja, ich muss da mitwippen.
Wir wollen auf die Bühne.
Wir wollen auf die Bühne, wir könnten da tanzen und alles. Natürlich erfordert das krass. Ne? Ich habe letztens irgendwie vom Alexander Klavs ein Interview beim 30-Podcast gehört. Das ist halt dein ganzes Leben hingegeben dem Musical. Ne? Das erfordert so viel Fleiß, ist ganz anderer Lifestyle, als ich ihn habe und auch haben möchte mit Familie. Aber Tatsache sind wir einfach sehr künstlerisch veranlagt, lieben singen, lieben tanzen, auf der Bühne stehen. Aber nichtsdestotrotz, um den Bogen zu spannen, ist mir immer wichtig, down to earth zu sein und zu glücklich zu sein in dem jetzigen Leben und das zu genießen, was man tut.
Ja.
Und das hat mich so erschüttert, dass Shirin David das scheinbar nicht genießen zu scheint. Also ich habe es leider nicht geschafft, auf ihre 2 Shows zu gehen, weil 2023 war ich eben hochschwanger und hätte allein gehen müssen. Das ist eigentlich nochmal ein Side-Fact. Deine beste Freundin ist auch allein gegangen und ich war so, damn girl, warum haben wir nicht miteinander gesprochen? Und heutzutage würde ich alleine gehen und sagen, fuck it, ich will Shirin sehen.
Ja.
Und jetzt 2025 war halt mein Kind noch so klein und ich noch am Stillen, dass ich es auch verpasst habe. Aber immer, was ich gesehen habe, das waren ja die sickesten Choreos, die hat rasiert. Die hat beim Bambi scheinbar wirklich eine Stimmung, wo normalerweise hier so geklatscht wird auf dem Handrücken. Ja, Standing Ovations ausgelöst, ne? Und ist dann so unzufrieden, weil sie irgendwie den linken kleinen Zeh nicht in die Höhe gestreckt hat, also nicht böse gemeint. Und das finde ich dann so schade.
Dass man dann eigentlich von der Bühne geht und danach anfängt zu weinen, weil man sich nur auf diese eine Szene so fokussiert. Ja, da habe ich diesen Fehler gemacht, da habe ich irgendwie was von Swarovski hier, dieses Schmuckstück irgendwie weggekickt.
Was ja oder witzig sowas.
Das ist.
Ja
eben ist einmal wichtig. Witzig, weil es ist doch irgendwie nicht schlimm, ist doch eigentlich cool.
Sie ist so eine Queen, dass sie ihren Swarovski-Schmuck von der Bühne kickt. Wie geil.
Genau. Kannst es ja eigentlich dann auch wieder so drehen, dass es doch vielleicht zur Show gehört hat oder so. Aber ja, anstatt dass sie sich auf die Standing Ovations oder so fokussiert und sich darüber nochmal freut, denkt sie dann nur über die ganzen Fehler, die sie gemacht hat, nach. Das ist irgendwie, ja, ne? Wie kannst du das ablegen? Ich glaube, wenn du sowas an dir hast, dann kannst du das doch, wie kannst du dich dann so motivieren, dass du das nächste Mal dann aber alles genießt? Ich glaube, das ist ziemlich schwer.
Therapie, also, ganz klar. Also was sie auch sagt. Also das hat mich wirklich tiefst erschüttert, weil das ist für mich das Lebenselixier, die Freude zu sagen, die Lust an den Dingen. Und wenn jemand so klein wird hinter der Bühne, dann, mich wundert's. Ich würde es so gern mal live sehen und hoffe, dass bis dahin sie diese Confidence hat, dass sie sich auch daran freut, ja. Weil der Vibe kommt normal schon an, wenn jemand nur so, ich weiß nicht, die ist ja, sie hat ja wirklich, sie sagt's auch in der Doku, Superstar-Level erreicht und es sieht auch so aus. Also ich meine, slayt eine Show runter wie eine Beyoncé, da ist keine Sekunde Pause, keine Kameraeinstellung, ist unchoreografiert, Haare, alles, jeder Blick. Deshalb, das würde ich mir krass wünschen für sie, weil sonst würde ich persönlich sagen, auch wenn ich ein großer Fan bin, lass es. Hab eine gute Zeit, schnapp dir deine Million und mach dir ein schönes Leben, ey. Aber da muss man auch sagen, womit? Wenn die Arbeit dein Leben ist und du kein Netzwerk hast, whatsoever, eine Mutter, die möglicherweise eine Stage-Mom ist und dich, auch wenn sie es unbewusst tut und nicht absichtlich und ihr Kind liebt, aber auch noch hochpeitscht unterbewusst, was weiß ich, transgenerationales Trauma oder sowas, und ja, dein bester Freund wahrscheinlich oder man munkelt vielleicht sogar Beziehung, der Manager und du hast irgendwie keine Freunde, ja dann failst du natürlich tief. Ja, und deshalb bleibst du da, glaube ich, dann drin in dem, was dich halt irgendwie immer wieder rewardet.
Ja. Ja, stimmt. Vielleicht ist ja Helene Fischer noch eine gute Freundin von ihr. Die hatten doch dann noch einen Hit zusammen.
Das stimmt.
Wer weiß. Ja, und eigentlich eben auch bei Thomas Gottschalk fand ich zum Beispiel bei Wetten, das kam sie mir total selbstbewusst rüber. Aber da hat sie ja eigentlich total ihre Ängste angesprochen, dass sie ja nicht ernst genug genommen wird als Influencerin, ja immer noch angesehen von vielen. Und das hat ja Thomas Gottschalk auch, ne? Und dann hat sie ihre Angst ja eigentlich auch mit dem Titel ihres neuen Albums ja auch nochmal so gezeigt oder verarbeitet, ne? Der ja hieß... Schlau, aber blond, genau. Also eigentlich auch clever.
Ja.
Und deswegen, ich fand das dann auch nochmal so interessant, weil ich kannte ja dann nur auch diesen Ausschnitt hier von ihr bei Thomas Gottschalk und dann, der hat ja ganz schön, ist sie ja auch ein bisschen selbstbewusst einfach gekommen und hat halt gesagt, was sie denkt. Und dann in der Doku erfährt man ja, das hat ja eigentlich auch so zu ihren Ängsten gehört.
Krass, krasser Zusammenschluss, ja, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, und das ist auch was, was in der Doku noch kritisiert wird an der Machart. Da könnt ihr euch auch die aktuelle Folge dazu von Sophie Passmann anhören. Und ich stimme dazu, dass es wohl das falsche Bild von der Shirin wiedergibt, ne? Weil es eben nicht in die Tiefe geht, weil man sie nur von einem bestimmten Blickwinkel sieht und weil eine Doku von der Machart her, wir wissen das aus dem Journalismus, die will eine Story erzählen. Und die hat die Story erzählt, die Boss-Bitch ist ein armes, kleines Mädchen in Wahrheit. Sie packt es ja überhaupt nicht. Und das wird Shirin nicht gefallen. Und das finde ich jetzt lustig, dass du gerade auch noch das angesprochen hast mit Wetten, das? Die ist selbstbewusst. Erzähl mir nichts. Und deshalb ist in der Doku das falsche Bild. Die haben die Breakdowns genommen, die haben sie kumuliert. Ja, natürlich. Alter, ich bin auch vor jeder Podcast-Aufnahme aufgeregt kurz. Ne? Man ist aufgeregt. Es ist irgendwie natürlich vor so einer krassen Show, 10.000 Leute, die ist ja auch von null. Die hat ja nie live gespielt wegen Corona und so weiter, auf 10.000 Leute gegangen und hat dann dieses Level gespielt. Also von dem her. Und was auch noch spannend war, zwei Punkte. Ihr Album... Schlaue Blond, du hast es gerade angesprochen, als sie das rausgebracht hat, hat die keine Promo dafür gemacht. Niente. Und in der Doku wird auch gezeigt, Taban, der Manager, versucht sie anzurufen, erreicht sie nicht. Und jetzt auch die Netflix-Doku und deshalb kannst du davon ausgehen, sie feiert sie nicht. Sie hat halt einfach den Vertrag mit Netflix, ist sie eingegangen, das läuft jetzt, die muss jetzt raus und so ist es.
Ja.
Aber was ist das auch schon wieder für ein Queen-Move? Sie muss keine Promo machen, Leute. Ihr wisst, was die Musiker sich aus den Rippen leihen, um irgendwelche Promo für irgendwelche Alben zu machen und für eine Doku. Und sie ist trotzdem in aller Munde. Also, ja.
Ja, stimmt.
Also das ist auf jeden Fall nochmal krass. Und allerletzter Punkt, dann höre ich aber auch auf mit meinem Monolog. Weil ich es spannend fand. Ich habe mir gedacht, nee, Carmen, du darfst dir eigentlich kein Urteil erlauben. Du warst noch nie auf so einer riesigen Bühne. Und das war ganz cool. Nina Chuba hat mit ihrem Freund, dem Momme, in ihrem Podcast, die Leute lieben das, auch darüber gesprochen, weil die macht exakt das, auf exakt diesem Level, Superstar-Level, auch in der Regelmäßigkeit. Das war auch noch sehr befriedigend oder wie sagt man, zufriedenstellend anzuhören, weil sie gesagt hat, ey Leute, es macht schon auch Spaß, Popstar zu sein. Du musst Pausen machen, das ist wichtig und das macht Shirin scheinbar nicht.
Ja.
Oder halt zu wenig oder wie auch immer.
Ja.
Und ja, du kannst durchaus rausgehen, wenn du ungeschminkt mit Cappy im Schlabberlook, sie sagt, wenn sie nicht ihre Nina-Zöpfe hat, pff, nobody cares. Vor allem in Berlin, da habe ich eigentlich auch eine witzige Story. Ich habe letztens, will ich den Prominenten jetzt outcallen? Nein, aber ich habe jemanden mitten am Berg getroffen, zwei schon mal jetzt mit dem Berg. Wirklich mal super Prominente. Elias Mbarek und Manuel Neuer, ich muss ja nicht sagen wo.
Die
wurden getrennt voneinander. Unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Jahre. Die wurden so krass in Ruhe gelassen. Und das ist in Berlin wohl dasselbe, dass eigentlich, ja, du kannst, nobody cares, wenn du nicht gerade in der Promophase bist oder was auch immer, du hast die Chance, rauszugehen, ja. Aber wenn du die ganze Zeit, das wurde ja auch in der Doku klar gemacht, die Shirin spielen musst und nicht die Barbara sein kannst, weil die Barbara könnte rausgehen, aber die Shirin ist der echte Name von der Shirin David, dann
stimmt,
ist kein Problem.
Ja, also irgendwie, genau, vielleicht, ja, es ist halt auch noch wieder ihre Angst, ja, dass sie, wenn sie ungeschminkt rausgeht und dann doch entdeckt wird, so als Shirin, und sie will sich ja nicht so zeigen, ne? Aber das ist die einzige Möglichkeit, vielleicht auch mal seine Ruhe zu haben, so rauszugehen und dann halt auch so ein bisschen undercover zu sein und normale Dinge zu tun. Also es ist so ein bisschen, sie kämpft gegen ihre zwei Persönlichkeiten auch so ein bisschen, das ist ja das in der Doku, deswegen heißt die ja auch Barbara, die Doku.
Ja.
Ja.
Und letzter Side-Fact, den ich, oder wolltest du gerade was sagen, will ich dir nicht ins Wort fallen?
Ich dachte mir nur, und Berlin ist natürlich auch eine Stadt, glaube ich, wo man auch schon gewöhnt ist, vielleicht manchmal den einen oder anderen Promi zu treffen und deswegen haben die da auch ein bisschen mehr ihre Ruhe.
Ja.
Ja.
Ja. Letzter Side-Fact, den ich noch spannend fand in der Doku, dass der Manager auch so ein bisschen bedauert, ich bin ja so ein bisschen im Musikgame drin, einfach weil es mich interessiert. Touren sind ja seit Corona krass teuer geworden. Also wenn du diese fetten Trailer mietest und so weiter, das ganze Personal. Deshalb sind die Tickets auch so teuer, weil das sich kaum refinanziert, so ungefähr. Und sie sagt auch, alles, was sie mit der Musik verdient, mit der Kunst, wird refinanziert und wieder in die Musik gesteckt. Also die macht ja auch, wenn ihr euch wirklich für ihr Oeuvre interessiert, ich nenne es so, Werk, dann seht ihr, was sie für krasse Videos macht und so weiter. Also, dass da unter Superstar-Level eigentlich nichts läuft. Und das heißt, das eigentliche Cash macht sie dann mit Werbedeals, wie McDonald's, was ihr angekreidet wird. Oder dass sie hat ja Shirin Beauty, ihre eigene Beauty-Linie. Damit macht sie dann ihr Geld und auch mit ihrem
Dirty
Eistee. Mhm.
Und warum die Tickets auch so teuer geworden sind, by the way, noch ist, weil so Ticketmaster und Eventim einfach sehr, sehr viel Gebühren da auch teilweise abknöpfen den Leuten. Ist auch nochmal was, dass da die Künstler teilweise gar nicht so viel Mitspracherecht oder so haben. Also auch wenn man gerne mal ein Ticket günstiger verkaufen wollen würde, das irgendwie steigert sich manchmal der Preis einfach auch wegen dieser Plattformen. So, da gibt's eine ganz interessante Folge auch von ZDF Magazin Royal dazu.
Super spannend.
Ja.
Vom Jan Böhmermann.
Genau.
Okay.
Ja.
Schön. Ich würde sagen, lassen wir Shirin Shirin sein, oder?
Lassen wir sie mal die Barbara sein. Oder die Shirin.
Ja. Ja, ey, was für einen Song packen wir drauf?
Ja, natürlich Bauch, Beine, Po, hätte ich gesagt, den Klassiker. Ja. Und vielleicht, weil du ja so Fan bist, du bist ja auch eher aus der Rap-Ära, muss man davon noch was hernehmen, oder?
Babsi Bars ist der sickeste Track.
Okay.
Aber bitte auf YouTube das Video anschauen. Ah, oh mein Gott.
Beste. Okay, Chef's Kiss.
Wir wollten eigentlich, ganz witzig, bevor hier diese Shirin David-Doku reingekrätscht ist, über Love is Blind reden. Und da haben wir gesagt, da kräht jetzt auch wirklich kein Hahn mehr danach.
Mhm.
Beziehungsweise vielleicht betreiben wir hier krasses Agenda-Setting und das geht jetzt wieder richtig steil mit den Streiflingen, wie sie alle heißen.
Ja.
Aber ich dachte mir, wir machen vielleicht einfach mal so ein grundlegendes Wrap-up zu Trash-TV.
Mhm.
Gibt's da was du gerne schaust? Bist du into it? Weil heute läuft unsere Folge ja so ein bisschen unter Promi.
Ja.
Das heißt auch so eine Referenz zu unserem Lieblingspodcast Niemand muss ein Promi sein.
Mhm.
Und Elena und Lars, so heißen die beiden Hosts, sprechen ja auch immer über Trash-TV. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich höre das nicht, den Part.
Nee, ich jetzt auch immer nicht so rein. Ich finde es aber cool, wenn sie natürlich dann so erzählen und dann denke ich mir manchmal, oh, da müsste ich vielleicht mal reinschauen. Das klingt ja eigentlich ganz interessant, aber ja. Es ist halt auch manchmal too much alles. Ich weiß nicht.
Ja. Ne? Ja. Sie spricht ja auch selber immer davon, dass sie manche Dinge nicht mehr gucken kann. Ja. Und da merke ich immer, ach, spannend, die wird auch feinfühliger. Mhm. Das ist einfach, die Welt wird einfach immer krasser und die Leute immer lauter und ungehobelter, einfach nur für Aufmerksamkeit.
Und ich packe das auch persönlich emotional nicht, wenn ich irgendwie dann immer nur Leute beim Streiten zuschauen muss irgendwie. Und nee, das ist es ja dann oft, ne? Also... Und Love is Blind ist aber so eine Ausnahme für mich, weil da geht es ja wirklich um so schöne Begegnungen und dass Gespräche halt einfach auch zu Liebe führen können und es oft halt ja dann mal funktioniert hat und so. Und das finde ich deshalb eigentlich, ist für mich kein Trash-TV. Genauso wie für mich kein Trash-TV ist Germany's Next Topmodel. Und was noch? Na, eigentlich so wenige Ausnahmen. Hast du da noch was, was du gerne schaust?
Nee. Läuft so unter Reality dann, ne? Was habe ich mal geguckt, weil ich jemanden aus dem Bekanntenkreis da kannte? Make Love, Fake Love. Habe ich unterm Stehen geguckt.
Ja gut, aber das ist schon, jetzt schon eher Trash.
Sehr Trash. Ja. Vor allem, wenn alle Männer hinter einer Frau hinterher sind. Also das hat schon was. Das gibt einem schon auch ganz unangenehme Vibes zwischendrin, ehrlicherweise. Ja. Aber es war für mich fast wie so eine Feldstudie, weil es das erste Mal war, dass ich wirklich in den Trash rein bin. Aha. Und dann bin ich aber auch wieder raus. Ja. Aber ich habe es aufgrund dieser Person angeguckt, die dann tatsächlich auch gewonnen hat. Wer weiß, vielleicht kann ich sie irgendwann mal für ein Interview hier gewinnen.
Wir sind gespannt.
Würde mich freuen, weil es wäre eine coole Insight von so jemandem, der da mal teilgenommen hat. Ja. Das finde ich wiederum aus Mediensicht super spannend. Schau, die Dani auch. Okay, du willst es dir anhören.
Schon.
Approved. Schauen
aber
wir mal.
Das ist halt, was ich auch immer so schade finde, ist, glaube ich, dass viele natürlich so vertraglich so krass gefangen sind in... Man darf ja so viele Sachen dann gar nicht so erzählen, was eigentlich, das würde mich so interessieren. Wie läuft so eine Produktion ab? Wie ist das redaktionell? Fragen einen dann, also leiten einen so die Redakteure manchmal in bestimmte Richtungen? Wie wird das wirklich gezeigt, was auch vor Ort wirklich passiert ist? Oder andersrum, weißt du so? Ich wäre gern mal bei so einer Produktion einfach dabei. Ich glaube, das ist der Punkt. So.
Ja.
Princess Charming zum Beispiel gucke ich eigentlich auch noch ganz gerne. Oder Bachelorette tatsächlich.
Habe ich auch gern geguckt.
Ja.
Das habe ich tatsächlich 2014 habe ich das,
also während doch einiges, ne?
Bachelorarbeit geguckt. Ja, schau, man kommt dann doch immer auf so Sachen. Ja. Thema Love is Blind noch, weil wir zwei gesagt haben, bei mir gibt es so eine Sache und das ist eigentlich bei allem so. Das war auch schon bei Deutschland sucht den Superstar so. Das klingt jetzt saudoof, aber ich dachte so, okay, jetzt haben wir unseren Superstar gefunden nach der ersten Staffel. Vorbei. Und dann wird einfach jedes Jahr ein neuer Superstar gefunden. Ich meine, natürlich ist das Unterhaltung und so weiter. Und so auch bei Germany's Next Topmodel war ich so, okay, nice, Lena Gerke, passt, tschüss, ciao.
Ist für mich das Germany's Next Topmodel.
Ja.
2006.
Sechs, ja. Und jetzt, oder fünf, 21. Staffel haben wir jetzt. Ich meine, ich habe jetzt das auch langsam verstanden, wie das funktioniert. Das ist halt Reality, ja.
Ja.
Und bei Love is Blind war es für mich dasselbe. Ich war total hooked und dachte mir so, nice.
Mhm.
Aber das nochmal zu schauen, ist für mich, verliert wirklich sein Zauber.
Ja.
Oder diese verschiedenen Versionen von den verschiedenen Ländern. Ich fand zum Beispiel letztes Jahr auch UK total toll.
Mhm.
Aber irgendwie war ich dann so, okay, jetzt
aber ist fandest es dann, du UK total toll, weil du das erste Mal gesehen hast, UK-Version?
Nee, weil die auch wirklich gut war. Und irgendwie war ich, glaube ich, mit meinen Hormonen, mit dem Stillen und mit Kind vielleicht, war das dann irgendwie. Aber jetzt zum Beispiel zweite Staffel hier Germany. Ja, ich habe sie geguckt, aber mich langweilt es schon zum Teil. Weil ich dann sage, oh, ich kann es euch jetzt nicht mehr so ganz abkaufen. Ich glaube es nicht mehr so ganz. Weißt du, so dieses, wenn du das einmal gesehen hast, wie die da voreinander auf die Knie gehen, während sie sich nicht sehen und so weiter. Mhm. Das ist sowas okay. Aber nutzt sich das nicht ab für dich?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also irgendwann wiederholt sich halt doch vieles. Also mit, egal, ob es jetzt die Fotoshootings sind bei GNTM oder dann halt die Liebesgeständnisse oder sowas bei Love is Blind.
Ja,
klar, wenn dann da mal irgendwie noch so eine Überraschung kommt und jemand dann eben sagt, nee, er hat jetzt so seinen Traumpartner gefunden und dann, also so eben bei den Wiedersehensshows ist es halt immer so spannend, ne? Also ich spreche jetzt das an, wo es mit einem Couple nicht geklappt hat und dann der Mann eben gesagt hat, nee, er ist jetzt auf den Trichter gekommen, dass er Männer liebt und so. Das finde ich dann immer schön zu sehen und cool, aber ja, das sind dann halt so diese Einzelfälle und die machen es für mich dann irgendwie aus.
Das war krass heftig. Ja, das war jetzt bei dieser Staffel in diesem Jahr, ne? Mhm. Wo sich der dann mehr oder weniger geoutet hat. Genau. Das war ein echt wahrhaftiger und starker TV-Moment, muss ich auch sagen. Muss man wirklich loben. Ja. Ja.
Genau, und jetzt auch nicht so arg Drama oder so, aber...
Das müsste man eigentlich total hochleben lassen, diese Momente. Die müsste man so... Die müssten ganz anders stattfinden, ja. Du würdest sagen, im Vergleich fandest du die zweite Staffel Germany Love is Blind jetzt besser als die erste, gell? Da haben wir zwei uns schon per Sprachnachricht gecatcht. Warum?
Fand ich realer. Ich fand, bei der ersten hat man irgendwie einfach so krass gemerkt, dass die noch nicht so wussten, die Produktion, wohin das gehen soll. Und viele Pärchen hatten schon gleich aufgegeben nach, ich glaube, nachdem sie sich ja gesehen hatten. Da waren doch dann, glaube ich, zwei Couples, die dann direkt gesagt haben, nee, wir wollen nichts weiter miteinander zu tun haben. Und in der zweiten Staffel hat einfach jeder dem Ganzen noch eine Chance gegeben, auch wenn manches dann wirklich dann zum Scheitern verurteilt war. Aber sie wollten dem ganzen Experiment einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit geben. Und ich weiß nicht, ob es an den Verträgen lag, dass da vielleicht das ein bisschen strenger auch war. So, ihr müsst durchhalten, weil dann kriegt ihr so und so viel Geld bis zu der und der Folge. Wenn wir euch zeigen, kann ja immer sowas auch sein. Ich weiß es aber nicht, deswegen will ich dem jetzt nichts unterstellen. Aber das war alles so ein bisschen... Vielleicht auch, ja, vielleicht strenger gemacht im Hintergrund und dadurch halt auch, ja, war dann halt natürlich auch schöner, weil wenn man sich ein bisschen dann länger Zeit gibt, um sich kennenzulernen, ist doch gut. Das ist ja der Sinn der Sache, oder?
Das stimmt. Ja, ich überlege gerade, weißt du, was ich spannend fand? Dass die Moderatoren dieselben geblieben sind. Ja, da gab es ja so einen Eklat, ne? Brungs heißen die doch beide. Und die haben ja beim letzten Wiedersehen, Staffel 1, wo sie allesamt die Honey so gebasht haben.
Das war das nämlich, ja.
Das war crazy.
Ganz, ganz schlecht, sorry, muss man ja echt mal nochmal auch sagen, bei der Wiedersehensshow, wie die zwei Moderatoren gearbeitet haben, das ja, auf was spielen wir an? So, ja, Honey, wir wollen jetzt gar nicht auf den Shitstorm eingehen und auf so negative Kommentare, aber, und dann holt der eine das Tablet raus und liest nur die schlechten sexistischen gegen Honey Kommentare irgendwie vor und gibt dem Ganzen ja dadurch auch nochmal so eine Plattform, was es ja gar nicht verdient hat, weil warum muss man denn auf sowas eingehen? Die kann sich hübsch machen für sich oder aus ihren Gründen und nicht nur für die Männer oder so, wie es da halt auch wieder dargestellt wurde, ne?
Ja, die Honey ist halt so eine klassische blonde Schönheit, die meinetwegen dem männlichen
schlau, aber blond
Blick entspricht, genau, wieder dasselbe Exemplar. Aber ich sehe es genauso, ich fand die absolut authentisch. Warum soll sie nicht Kapital draus schlagen, wenn es klappt? Ich fand sie aber auch nie fake. Mm-mm. Die ist halt das vom Charakter und das finde ich auch bei einer Shirin so. Wenn es ihr Spaß macht, sich so zu zeigen, sich so hinzuoperieren, so zu sein und sie dann happy sind, das wäre halt das Schöne, dass sie hoffentlich happy sind damit. Mhm, ja. Und dann verstehe ich die Anfeindung nicht. Also das liegt vielleicht echt am Neid, weil jemand einfach so komplett in seiner Shape ist und sich in seiner Haut halt wohlfühlt und Erfolg hat
damit. Und Erfolg hat damit, genau. Ja, weil die war ja eigentlich der Star der Show und dann ist es so schade, dass dann Moderatoren bei der Wiedersehenssendung den Star eigentlich so niedergemacht haben. Weil deswegen hat man es doch auch dann so gerne geguckt eigentlich am Ende. Also ich habe das schon sau gerne eigentlich wie eine Honey gesehen. Und das war dann für mich...
Spannend.
Spannend, ja.
Ja, genau. Stimmt. Und ich fand, die haben sich halt komplett ins eigene Fleisch geschnitten, die Moderatoren. Also da hast du dich halt komplett entblößt, weil wenn du jetzt dann so die anderen Stars, Talents, wie nennt man denn das, die da mitmachen, anguckst, die waren auf einem ganz anderen Level, auch auf Instagram unterwegs und so weiter. Und ich finde, die Sympathien der Zuschauer sagen schon einiges aus. Wobei, klassisches Gegenbeispiel, ohne es gesehen zu haben, aber Gil Oferim, da sagen die Zuschauer Zuneigungen ja doch was anderes als die allgemeine Meinung möglicherweise. Aber du bist auch gar kein Dschungelmensch, gell?
Ich habe das aber teilweise doch manchmal ein bisschen reingeguckt dieses Jahr, weil eben auch über Podcasts drüber gesprochen wurde und eben über unseren Niemand muss ein Promi sein, das da auch erwähnt wurde. Und dann habe ich das auch, ja, leider doch auch wegen Gil Oferim geguckt, weil ich sehen wollte, so, warum ist jetzt da diese Faszination da? Und habe damit selber ein bisschen Faszination damit reingegeben, weil ich es ja auch dann geguckt habe. Und am Ende hat er ja tatsächlich gewonnen und ich konnte es nicht verstehen, dass ja die Zuschauer ihn dann offenbar so gehypt haben, ne, am Ende.
Ich kann da ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen, weil ich einfach keine Sekunde davon gesehen habe.
Besser so. Ja. Weil das ist ja wirklich Trash-TV, also finde ich irgendwie. Da werden ja irgendwie die Kandidatinnen schon auch sehr in blöden Situationen, sage ich jetzt mal, gezeigt. Und
aber der Dschungel ist so der heilige Gral des Trash-TVs. Ja. Also spannend, weil da gibt es auch die höchsten Löhne, glaube ich. Ne? Da werden die Leute auch am besten bezahlt.
Ja.
Ne?
Und ich glaube, es ist wirklich auch noch mit am beliebtesten. So, ja, das gucken einfach sehr, sehr viele Leute. Ne?
Aber es ich macht da den Reiz aus, warum. Die Erniedrigung, dass irgendwer eine Schabe frisst.
Ja. Nee, ich weiß es wirklich. Das ist halt wieder dieses Schadenfreude-Gucken. Also, dass sich viele Leute auch daran ergötzen, Promis leiden zu sehen oder dann halt eben streiten zu sehen und Drama und so. Und das ist, glaube ich, für viele einfach so, das macht den Spaß. Ich kann es jetzt nicht so verstehen und ich glaube, da ticken wir auch wieder sehr, sehr ähnlich, weil wir genießen dann eher so die schönen Momente im Fernsehen.
Mhm. Apropos schöne Momente, schöne Girls, schöne Boys, Germany's Next Topmodel, oh mein Gott, das habe ich jetzt gerade anmoderiert, als würde ich es total feiern. Ich wollte mal nur so reinhören, wie ist es bei dir? Ich habe am Anfang reingeguckt, sie hatte jetzt wieder Mittwoch, Donnerstag, einmal Mädelscasten, einmal Jungscasten. Ich habe es dann einfach auch schon wieder gelassen, ehrlicherweise. Ja, nee, man packt es nicht, man packt es irgendwie nicht. Und jetzt will ich gar nicht die Heidi bashen, weil wir werden sie gleich wieder rehabilitieren. Aber kurz zu Germany's Next Topmodel, was sagst du so, diese Staffel?
Auch bisher noch nicht so spannend für mich, weil ich würde dann erst einsteigen, wenn ich es dann überhaupt gucke. Aber wenn quasi das alles nicht mehr so viel ist, sondern die Mädels und die Jungs oder Frauen und Männer halt zusammenkommen und aufeinandertreffen und dann halt ein bisschen weniger sind und so. Das ist mir jetzt am Anfang alles gerade auch so zu viel und zu schnell irgendwie. Und ja, jetzt aktuell bin ich jetzt noch nicht so drinnen.
Stimmt dir zu.
Ja.
Ist auch so krass unpersönlich, finde ich immer. Sie versuchen dann schon immer durch Home-Stories wen zu erzählen. Und dann kannst du natürlich als schlauer Mensch auch sagen, ah ja, der wird wohl ein bisschen länger uns erhalten bleiben im besten Fall. Und zum Teil finde ich es halt einfach krass, jetzt so mit Mitte 30 und als Mama, beide ja, zu schauen, ja, wenn du da irgendwie ein 18-jähriges Mädchen hast, ja, die sich vielleicht nicht besonders sympathisch zeigt, wo ich dann in mir spüre, boah, die langweilt mich. Und ich kann so als 35-jährige Person nicht sagen, nee, ein 18-jähriges Mädchen hat dich nicht zu langweilen. Dann stellen die Redakteure dieses Mädchen in falschem Licht dar. Ne? Also das, weil dann verstehe ich schon die Kritik, dass man dann sagt, okay, man hat dann irgendwelche Hate-Wellen und sowas. Das soll ein 18-jähriges Mädchen einfach nicht erleben. Oder wenn, keine Ahnung, irgendein Kindergärtner da jetzt Model werden will, da kotze ich natürlich im Strahl, weil ich sage, wir haben eh keine guten Leute und Kita-Plätze sind rar und so weiter. Und was er eigentlich macht, ist so krass wertvoll. Aber ja, wenn er sich einen Side-Hustle als Model aufbauen will, ist das auch nicht verwerflich. Ich meine, ich tue ja auch nebenbei Podcasten, das ist schon okay.
Ja, klar, wenn die Leute irgendwie das machen wollen, dann darf man es ihnen jetzt nicht vorwerfen. Aber das ist dann immer so, ich denke mir oft auch so schade, wenn man dann so hört, ja, und jetzt will ich einfach das machen, was ich wirklich machen will. Och, das ist aber auch so cool, was du sonst tust.
Ja, schade, aber, gell, dass das so, ja, also da finde ich so, da hat die Insta-Welt oder die oberflächliche Welt, Social Media oder die Entwicklung bei uns, ja, vielleicht sieht man es auch nur im Fernsehen falsch, weil es gibt so viele coole junge Leute, die so coole Dinge machen und handwerklich tätig sind und so weiter. Natürlich. Und das ist halt das, was halt eigentlich wirklich zählt. Ja, und irgendwie die Heidi, haben wir auch gesagt, also ich respektiere die krass, ich mag die auch, aber in Germany's Next Topmodel tut die sich halt einfach keinen Gefallen, wenn die da so da sitzt vorm Teleprompter und jetzt finde ich ihre Stimme noch nicht mal schlimm, aber da einfach runterliest wie so ein Roboter, emotionslos. Ja, so musste ich sie leider heute rausschmeißen. So, du denkst dir so, okay, Alter, du hast so viel Charisma, du bist so eine Powerfrau irgendwie, das ist, ja, das wird ihr nicht gerecht. Wiederum hat sie ja jetzt eine eigene Doku-Serie auf Join, On and Off the Catwalk, gemeinsam mit ihren Kindern, Leni und Henry, weil die beide auch ins Rampenlicht wollten. Also die hat sie auch lang genug geschützt, würde ich sagen. Stichwort Stage Mom. In dem Fall ist, glaube ich, die Heidi da krass dahinter. Mhm. Also da ist sie ein kleiner Drache, zum Glück. Soll auch so sein.
Ist ja okay, genau.
Und das feiere ich total. Und da merke ich wieder, dass ich die Heidi einfach, wie sie ist, in ihrem Wesen, wie sie lacht und lebt und ihren Shit durchzieht, einfach ja, mag.
Ich und auch, da stimme ich dir zu. Aber auch da wieder Thema Control Freak, wie Shirin David und so. da spricht sie ja tatsächlich auch die ganzen Off-Sachen selber ein. Also das macht jetzt nicht irgendeine andere Stimme für sie, die professionell das vielleicht besser machen könnte als sie. Aber GNTM, ja.
Oder die Dani gerade angetippt. Du machst mehr so Synchronsachen. Ja. Doch.
Aber ja, sie will einfach alles selber machen und deswegen auch bei GNTM nochmal das Eingesprochene, dann die Moderation, generell auch bei ihrem, beim Finale moderiert sie das ja alles komplett alleine. Das ist ja auch eigentlich viel zu viel, ne, für so eine Riesenshow. Da könnte sie sich ja eigentlich auch Unterstützung holen, aber da hat sie ja auch manchmal schon auch die anderen Juroren so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Ist ja auch okay, ist ja auch ihre Show. Warum nicht? Ist ja auch eine Powerfrau. Okay, Powerfrau, das Wort ist eigentlich doof, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, also das ist, die will schon alles immer selber machen und selber kontrollieren und selber, ja, halt einfach da, das ist halt ihr Baby wahrscheinlich.
Apropos Germany's Next Topmodel, es gab ja auch den Vorläufer America's Next Topmodel. Das hat ja Tyra Banks gemacht und da gibt es ja auch eine Doku auf Netflix und es ist ganz witzig, weil ich habe, glaube ich, 3 Minuten reingeschaut und habe mir gedacht, what the fuck ist das für ein crazy shit? Na, die haben ja irgendwie den Models ihre Zähne. Naja, will ich gar nicht, nee. Ich will es gar nicht erzählen, ich habe gar nicht
das
Lust.
Das weiß ich gar nicht.
Aber ihr könnt
nicht.
Euch vorstellen, ne? So ungefähr gezogen, neues Gebiss. Boah, ne? So im Sinne Umstyling, ne? Also das grenzt ja an Körperverletzung. Gut, jetzt habe ich es doch erwähnt. Oh Mann, vielleicht schneide ich es raus. Ich will eigentlich so negative Vibes hier gar nicht haben. Aber auch die Elena Gruschka aus dem Promi-Podcast hat gesagt, sie kann es nicht gucken. Und ich bin genauso. Das sind so Sachen, die kann ich nicht mehr schauen. Das killt mir mein Vibe zu krass. Ich brauche da, das ist nicht mein Voyeurismus und da bewundere ich auch niemanden. Das ist einfach nur ins Verderben laufen und die Leute nicht für voll nehmen und zu Unterhaltungszwecken alles durchgehen lassen. Und das ist zum Glück Germany's Next Topmodel, finde ich, noch nicht.
So extrem nicht, aber ich glaube auch in den USA ist das jetzt nicht mehr so. Das ist halt, man sagt ja immer, ach, die alte Zeit, so war es halt früher, so waren die Leute. Mhm. das war da wahrscheinlich noch mal extremer. Und auch bei GNTM ist es ja in den ersten Staffeln jetzt echt noch nicht so das Wahre, wie es jetzt halt Gott sei Dank ist. Also vielmehr legen die jetzt ja Wert auf Diversity und wenn einem Kandidaten, Kandidatin etwas nicht passt, dann sagen die das ja dann auch mal irgendwie in der Show. In der letzten Staffel weiß ich, dass da bei einem Job auch sich ein Curvy, männliches Curvy-Model auch beschwert hat bei dem, wie sagt man, bei dem Kunden, oder? Also,
nennt man so, der Auftraggeber ist der Kunde,
Auftraggeber. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das hätte man wahrscheinlich in der ersten Staffel nicht so durchgehen lassen, dass sich da auch mal quasi wer von den Kandidatinnen irgendwie beschweren darf. Und das war halt auch alles wirklich, doch, muss man schon sagen, sexistischer früher. Krass. Also voll schlimm. Und Gott sei Dank hat sich das jetzt gewandelt. Und
aber es spiegelt auch die Welt wieder, wie sie war. Ne? Deshalb finde ich immer so, nur der Heidi den Vorwurf zu machen, dass sie sichtbar macht, wie damals gedacht wurde und wie die Modelwelt auch damals war, was sie auch selber zu erleiden hatte. Also das spricht sie auch in On and Off the Catwalk an, ne? Dass sie irgendwie
hat
das
sie
Model,
auch durchgemacht.
Das Model mit, das zu dicke Model mit den dicken Busen war, ne? So ungefähr, so wurde es angesprochen. Die Heidi ist halt einfach one of a kind. Die hat, glaube ich, meiner Meinung nach einfach so einen Lebensfrohsinn, was unbezahlbar ist fürs Leben. Und so eine Positivität, dass die das halt zur Seite geballert hat. Weil die haben ihr natürlich auch reihenweise gesagt in Paris irgendwie, ja, darfst halt nichts essen. Und jetzt seht ihr es, das ist auch so sympathisch in On and Off the Catwalk. Die hat ja mittlerweile, das sieht man auch, die hat bestimmt 40. Ich glaube, einmal braucht sie sogar 40 und sie sagt es auch.
Hat sie gesagt, ja, Kleidungsgröße 38, 40, ja genau, braucht sie. Mhm.
No problem. Und daran merkst du, dass sie halt jetzt eine riesen Superstar-Celebrity-Persona ist und nicht mehr in erster Linie ein Model. Das muss man einfach so sagen.
Ja, stimmt. Also sie ist jetzt auch, sagt sie ja selber, vielleicht im Alter so ein bisschen lockerer geworden auch und weiß jetzt, ich habe es jetzt auch geschafft und ich muss mir jetzt nicht mal alles gefallen lassen und ich zeige mich jetzt so, wie ich wirklich bin. Und ich glaube auch wirklich, dass der Tom dann vielleicht auch so ein bisschen sie ja auch nochmal, ich weiß nicht, so einen positiven Fußabdruck hinterlassen hat. Weil ich glaube, er hat irgendwann mal gesagt, du Heidi, du brauchst ja gar nicht so eine Überbelichtung irgendwie beim Interview oder so. Das ist doch voll schön, wie du aussiehst, so wie du bist. Und dann hat sie gemerkt, ja stimmt. Und dann irgendwie, glaube ich, war da mal sowas, ja.
Ich erinnere mich. Mhm. Ja, der mag sie wirklich und der vergöttert sie. Das merkst du.
Voll schön.
Und das ist gut so. Und bei den anderen Männern hatte ich ja immer das Gefühl, weiß ich nicht, wenn sie irgendwie diese Kunsthändler, was auch immer, Vito Schnabel oder wie sie alle hießen, da hast du ja auch nie was gehört. Und denen war ja die Heidi auch immer quasi vom Stand nie gut genug, so ungefähr, ne? Mhm. Sondern halt, die war halt irgendwie in dieser Promi-Welt, aber die waren ja dann immer Kunst, High Society, also so der richtig gehobenen, richen Welt. Und ich glaube, wenn du dich in deinem Beziehungsleben, was ja doch einen großen Teil ausmacht, so unterbuttern lässt, oder ich wusste auch, der Vater mochte dir, es war irgendwie Julian Schnabel, auch irgendwie so ein Kunsttyp, der mochte dann die Heidi wiederum nicht. Und wenn du das die ganze Zeit so über dich ergehen lässt oder akzeptierst in deinem Umfeld, wohingegen du jetzt jemanden hast, der Tom ist, der ursprünglich aus den einfachsten Verhältnissen kommt, irgendwie Rocker ist, Rockband, Musiker.
Voll auf dem Boden geblieben auch.
Und sie komplett feiert für das, was sie ist. Und gleichzeitig leben sie aber diesen prolligen Lifestyle und zwar gerne.
Ja,
also sie genießen es, dieses ganze Luxuriöse zu haben. Ja, das glaube ich beflügelt und tut gut. Ja. Vor allem in dem Alter ist das schon bombastisch.
Ja. Total tolles Paar. Also wirklich cool. Und auch, wie sie sich selber einfach so, ja, pushen. Mhm.
Jetzt habe ich letztens die Theorie vielleicht als Fun Fact noch gehört, dass der Bill immer mehr zu Heidi wird vom Look von außen.
Absolut. Also ich sage ja schon seit Jahren, dass die zwei sich eigentlich total ähnlich sind. Und Heidi hat ja selber mal in einem Interview mit Frauke Ludowig gesagt für RTL, dass der Tom ja eigentlich quasi wie mit seinem Bruder irgendwie verheiratet ist, weil es immer gesagt wird, dass Bill und sie sich so ähnlich sind. Von der Art auch zu reden, finde ich.
Team Rampensau und, auch, beide Rampensäue.
Ja, absolut. Mhm. Vom Stil vielleicht auch ein bisschen. Und von den Haaren, keine Ahnung, von allem. Aber das ist ja eigentlich doch auch mega lustig. Ist doch schön.
Stimmt. Ich habe ihn letztens in der Drogerie stehen sehen, den Bill als Aufsteller, mit braunen, wallenden Haaren. Und ich war wirklich so auf den ersten Blick nicht böse, aber ich war so, okay, Conchita Wurst.
Ja, stimmt. Ist auch,
weißt du, was ich meine? Manchmal
mit
so
dem Bart dann vielleicht oder so könnte. Ja, ist auch.
Muss er auf seine CI aufpassen oder seine Marke, wie man sagt. Die muss er dann schützen.
Ja, das stimmt.
Verwechseln wäre doof.
Ja.
Ach, Dani. Es war so schön, mit dir jetzt zu quatschen darüber. Ich sehe, unsere Liste wäre noch lang. Jetzt muss ich gucken, wie wir den Bogen spannen zum Aufhören. Hast du eine Idee? Weil ich habe natürlich hier noch den Star unserer Herzen auf der Liste. Aber wir können.
Britney, oder was?
Ja.
Ach gut, aber wenn wir das jetzt noch aufmachen, hier die Büchse der Pandora, sage ich jetzt mal, dann kommen wir gar nicht mehr zum Ende. Ich glaube, da müssen wir noch 3 Stunden reden.
Ja, das stimmt. Also,
aber
long story short.
Wir wollen ja heute auch mit guten News irgendwie so vielleicht abschließen.
Finde ich gut.
Ja, ich glaube, dann machen wir Britney irgendwann wieder, wenn es mal was Positives über sie zu berichten gibt.
Das ist schön. Das ist schön. Also lassen wir vielleicht abschließend einmal kurz droppen. Wir, Dani und ich, sind die größten Britney-Fans, die es auf diesem Planeten gibt, seit Kindheit. Wir haben sie auch schon mal getroffen.
Mhm. Ja, und sogar 2-mal gesehen eigentlich.
Auf dem Konzert waren wir, zusammen auch, alles gemeinsame Experiences. Und ich würde das einfach mal so als Cliffhanger stehen lassen.
Ja.
Da wird es vielleicht irgendwann eine Anschlussfolge geben.
Ja, das wäre doch cool. Also wir kennen uns auf jeden Fall sehr gut aus mit ihr und ihrem Leben.
Haben ihre Biografien gelesen, sogar die ihrer Schwester. Also ich bin tatsächlich ein wandelndes Lexikon bezüglich Britney Spears.
Ich auch, aber dazu wann anders.
Genauso machen wir es. Ihr Lieben.
Heute haben wir über eine andere Queen gesprochen und das war Shireen David.
So ist es. So ist es, über die deutsche Britney Spears.
Genau.
Im positivsten Sinne, hoffentlich mit besserem Ausgang. Und wer weiß, wohin es für Britney Spears noch geht, aber ja, wir wissen beide irgendwie so, Therapie wäre, glaube ich, in dem Fall der Schlüssel.
Richtig.
Oder ein anderer Lifestyle, wie auch immer. Also muss ja nicht immer Therapie sein, jeder hat seinen Weg, aber...
Ja, total, da stimme ich dir zu.
Okay, ihr Lieben, mit diesem Schlusswort entlasse ich euch heute. Ich wünsche euch einen fabelhaften Tag. Bleibt mir treu. Hört gern fleißig weiter, abonniert alle Kanäle. Es gibt mich auf Instagram, auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, jeden zweiten Dienstag. Bis dahin, danke Dani, dass du heute dein Sofa angeboten hast. Bis bald, Bussi, Baba.